Ich heiße Adnan Yaqub und ich möchte diese Richtung, die Gott uns gegeben hat, diese Richtung möchte ich vertiefen heute in das, was ich heute sage. Und ich glaube, Gott hat uns Sachen für uns vorbereitet, und um da reinzukommen, hat er uns bereitet uns jetzt dafür vor. Wir haben die Predigtreihe genannt Senden, Gehen, Ernten. Und diese Predigtreihe ist gestartet, weil Gott hat es letztes Jahr im Mai hat er angefangen zu uns zu sprechen und zu sagen, dass er möchte, dass wir rausgehen. Er möchte, dass wir den Segen, den Gott uns gegeben hat, das weitergeben an andere Menschen, dass wir das nicht für uns verhalten. Wir haben auch dieses Bild, und das passt zu, was Dottie gesagt hat, dass wir sollen diese Lager-Corona verlassen und langsam uns in Richtung verheißenes Land bewegen. Und in dieser Reden, was Gott zu uns gesprochen hat, hat er uns auch zwei Prophetien gegeben. Und ich möchte die einfach euch weiter hier einen Ausschnitt von denen geben in Rückblick. Das haben wir auch veröffentlicht. Wir haben das auch schriftlich euch gegeben in unserer Infothek, unsere wöchentliche elektronische Gemeindezeitung. Gemeindebrief haben wir das veröffentlicht und mehrmals darüber gesprochen. Aber ich möchte euch das nochmal vor Augen führen, was Gott gesprochen hat. Die erste Predigt haben wir in einer prophetisches Wort haben wir in einem Predigt gehört, bekommen, als Johannes Baumann hier gepredigt hat und hat gesagt, ich habe gesehen, hat sein Predigt unterbrochen, hat dann dieses Wort uns gegeben. Ich habe gesehen, wie ein heißes Eisen geschmiedet wurde. Heißes, glühendes Eisen wird auf dem Amboss gelegt und ein Hammer kommt und knallt darauf. Und die Funken fliegen. Dieser dicke Eisenblock, der da glüht, wird geformt und in die richtige Form gepresst und gedruckt. Man sieht noch nicht ganz genau, was daraus werden soll am Anfang. Aber am Ende, wenn man das sieht, was daraus wird, ein wunderschönes Schwert. Und ich empfinde, dass Gott dieses Wort in diese Gemeinde hineinlegt, Freude auf die Zukunft, weil er mit dieser Gemeinde etwas Gewaltiges vorhat. Er will diese Gemeinde brauchen als ein scharfes Schwert in seiner Hand, um seinen Rettungsplan, seinen Sieg in die Welt hineinzubringen. Jetzt ist eine Phase, wo geschmiedet wird. Das heißt, es ist jetzt eine Vorbereitungszeit. Es ist eine Zeit, wo Gott uns vorbereitet auf diese hinausgehen und Menschen zu erreichen, Menschen über Gott zu erzählen, das, was Gott uns geschenkt hat, weiterzugeben. Die zweite Wort geht so: Wir befinden uns momentan in einer Übergangszeit. Diese Zeit ist eine Zeit der Orientierung oder sogar Neuorientierung. Eine Zeit, in der wir Vorbereitungen für die nächste Zeit machen, zum Beispiel Strukturen aufbauen, damit Gottes Segen nicht wegfließt, sondern aufgefangen werden kann, da die nächste Zeit eine Zeit der Multiplikation sein wird. Und dann kam dieser Bibelvers, 5. Mose 1, Vers 11, der Herr, der Gott eurer Väter, mache euch noch tausendmal zahlreicher und segne euch, wie er es euch versprochen hat. Gott möchte seinen Geist auf uns ausgießen, wir müssen aber weise sein und diese Zeit jetzt ausnutzen, sein Herz zu suchen und ihm zu vertrauen. So, wir sind in einer Zeit, wo Gott uns vorbereitet auf das, was kommt, und da geht es mir in die Predigt. Aber bevor wir das tun, ich möchte ein Video zeigen, wie ein Schwert geschmiedet wird.
Feuer. Feuer kann Zerstörung bedeuten, zugleich aber Energie erzeugen und Stoffe und Metalle verändern. Schon im Altertum machten sich Schmiede diese Eigenschaft bei der Metallverarbeitung zunutze. Ihr altes Wissen ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Im Rahmen eines weltweit einzigartigen Projektes haben sich der Archäologe Ulrich Lehmann und der Waffenschmied Stefan Roth auf die Spuren der Schmiede von vor über 1000 Jahren
begeben. Ich weiß, dass Sie gerade jetzt schwitzen.
Schritt für Schritt wollen Sie ein Punktschwert aus dem 6. Jahrhundert nachschmieden.
Aber,
doch erst muss das notwendige Eisen hergestellt werden. Mit selbstgebauten Rennöfen wird das Eisenerz mit Hilfe von Holzkohle verhüttet. 3 bis 4 dieser Öfen sind nötig, um genug Material für die verschiedenen Eisenlegierungen zu erhalten. Für den Klingenkern benötigt Stefan Roth einmal schwach kohlenstoffhaltiges Eisen, sowie das besonders schwierige...
Okay, wir kriegen den Ton nicht her, das ist okay. Wir warten einen Moment, wir werden ein paar Bilder sehen, wo diese Eisen
geschmiedet werden.
Die machen jetzt hier mit Rennöfen, die
der
versuchen ein mittelalterliches Schwert nachzubauen, nach den Methoden von damals. Und wichtig ist, das zeigt, was jetzt kommt. Okay, das ist denn der...
Am Boden hat sich die mit Schlacke durchsetzte Eisenlupe gesammelt.
Lupe, das mit Schlacke
insgesamt
versetzt
16
ist,
Kilo
Eisen,
16 Kilo Metall werden bei dem Projekt verarbeitet.
Und das ist,
um aus der Lupe ein Schwert schmieden zu können, muss sie weiterverarbeitet werden.
Das ist Eisen. Und jetzt wird
Stefan Roth erhitzt die Lupe erneut, um sie flach zu schmieden.
Und das ist, was diese Bibelwort sagt. Genau das hier.
In diesem Zustand ist das Material noch stark mit Schlacke und Holzkohle verunreinigt.
Und durch diese Hammer wird auch die Unreinheiten aus dem Metall rausgeschlagen und durch diese Hammern wird diese Eisen
aus den flachen Stücken wird nun ein sogenanntes Grundpaket zusammengesetzt.
So ein Grundpaket gebaut und
das Paket wird nun verschweißt, immer wieder erhitzt, geschmiedet und gefaltet. Dadurch werden Unreinheiten entfernt und weitgehend gleiche Materialeigenschaften erreicht. Eisenpakete wie dieses bilden die Grundlage des Klingenkerns. Einige Tage später ist das Schwert fertig. Beschliffen und mit einem Griff versehen, trifft es in Münster in der Zentrale der LWL-Archäologie ein. Ulrich Lehmann nimmt das Ergebnis des Experimentes in Augenschein.
Das ist denn der Klingel.
Es ist bisher die genaueste Nachbildung einer frühmittelalterlichen Sparta. So der Fachausdruck.
So, wir finden es in einer Zeit der Vorbereitung. Gott möchte uns schmieden. Als ich dieses Video meiner Frau gezeigt habe, sie hat gesagt, das will ich nicht sehen und hören, weil es schmerzhaft ansah. Aber Gott ist gut und er vorbereitet uns auf eine gute Art und Weise. Auch wenn es vielleicht wehtut, er bereitet uns gut vor. Und was heißt das denn? Was muss in unserer Gemeinde geschehen? Welche Sachen müssen passieren, dass Gott uns vorbereiten kann? Was will er angehen? Wo sind die Stellen, die gestärkt werden sollen? Wo sind die Unreinheiten, die rausgehämmert werden sollen? Wo sind die Bereiche, die nicht zusammengeschweißt sind, die zusammengeschweißt sein sollen? Und das ist denn die Frage, die im Raum steht. Und ein Punkt, was ich denke, gerade jetzt für uns wichtig ist, und das ist, was mein Thema für heute ist, wenn dieses Schwert geschmiedet wird, das ist der Punkt Einheit. Ich möchte über Einheit sprechen. Gott möchte uns zusammenbringen. Dieses Schwert, es stand erstmal aus lose Stücke von Erz, die dann irgendwann zusammengebracht wurden, geformt wurden zu einem Werkzeug. Und genau das will Gott mit uns tun. In unsere Unterschiedlichkeiten und unsere unterschiedliche Auffassungen und Begabungen und die Sachen, die uns anders machen, er will uns zusammenbringen in eine Einheit für das, was er vorhat. Ohne Einheit ist alles verloren, hat Jesus gesagt. In Matthäus 12, Vers 25, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist den Untergang geweiht. Eine Stadt oder eine Hausgemeinschaft, in der man sich streitet, ist verloren. Ich denke, wir kennen alle Situationen, wo Uneinheit, wo Streit Familien, vielleicht Städte oder sogar Länder zerstört hat. Ich bin in Libanon groß geworden und in Libanon gab es nie eine richtige Einheit unter das Volk. Und in 1975 ist dieser Uneinssein zu einem Bürgerkrieg umgewandelt worden oder hat ein Bürgerkrieg ist daraus entstanden. Und dieses Land leidet immer noch darunter. Nach 45 Jahren ist immer noch dort Uneinheit, Krieg, Zerstörung. Und gerade jetzt ist Libanon auf die letzte in die Liste von den Ländern in finanzielle Noten. Weil Uneinheit dort war. Wir kennen auch Familien, die uneins sind. Und durch diese Uneinheit ist nur Zerstörung da sind. Familien, wo Geschwister nicht miteinander sprechen, wo sie überhaupt nichts miteinander tun haben wollen. Und diese Familien sind zerstört und einfach liegen am Boden. Die sind verloren. Das ist das Problem, wenn wir uneins sind. Aber mit Einheit wird die Welt gerettet. Jesus hat das auch gesagt. In Johannes 17 hat er ein bestimmtes Gebet gebetet am Ende seinen Dienst und hat Folgendes gebetet. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin, und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Durch Einheit wird die Welt gerettet. Ich möchte ein paar Gedanken zu diesem Bibelvers euch mitteilen. Zuerst, ich möchte mitteilen, dass ihr das nicht schafft alleine, dass wir das nicht schaffen alleine in Einheit zu leben. Das ist ein Geschenk Gottes und das ist, warum Jesus überhaupt das betet, weil er weiß, dass es nicht in unserer Natur liegt. Als ich ein junger Christ war, ich hatte einen sehr guten Freund. Wir waren richtig gut befreundet. Und dann haben wir entschieden, wir werden jetzt eine Campingtour machen für 3 Tage. Und wir waren dann zu zweit unterwegs für 3 Tage, nur uns zwei. Und am Ende waren wir nicht so dicke Freunde wie am Anfang. Vielleicht lag es auch an der Verpflegung. Unsere Verpflegung bestand aus Nüsse, Rosinen und M&Ms. Das war nicht vielleicht das Richtige für 3 Tage. Irgendwann hat man keine Lust mehr aufs Essen. Aber irgendwie in dieser Zeit haben wir gemerkt, oh, er ist doch nicht so nett, wie ich dachte. Und das ist, weil es nicht in unserer Natur eins zu sein. Das ist ein Werk Gottes in unserem Leben, weil es geschieht durch Liebe. Und Liebe ist eine Frucht des Geistes. Gott schenkt Liebe und es wächst in uns hinein. Und das ist, warum Jesus hier betet für Einheit. Und wenn wir über Einheit sprechen, dann reden wir nicht, hey, wir müssen eins sein. Nein, hey, wir müssen uns Gott hingeben, dass er uns vereint, weil er es tut. Er tut es in uns. Die zweite Sache, was wir hier sehen, und das ist wichtig zu wissen, Gott betet gerade hier, Jesus betet gerade hier für dich. Glaubst du an Jesus? Denn du bist hier, dieser Gebetsziel von Jesus. Ich bete nicht nur für diese Jungen, sondern auch für alle, die durch ihr Wort, das heißt, sie haben das weitergegeben, es ist zu uns gekommen, durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus betet hier für dich. Was heißt das? Gibt es eine andere Stelle, wo Jesus sagt zu Petrus, Petrus, Satan hat gefordert, dich wie Weizen zu sieben. Satan wollte Petrus und die Jünger sieben. Aber dann sagt Jesus, ich habe für dich gebetet. Und Petrus ist gesiebt worden durch Satan, hat Jesus verleugnet, hat gesagt, ich kenne den Mann nicht, dreimal. Aber Jesus hat für ihn gebetet und sein Glauben ist nicht zustande gekommen. Und Jesus betet für dich jetzt. Er betet für dich, dass du eins bist mit Jesus und eins bist mit deinen Geschwistern, dass die Welt wissen kann, dass Jesus gesandt ist und dass Jesus ihn, dass die Welt liebt. Das ist der Kraft, die wir hier haben in diesem Gebet. Jesus sagt, diese Einheit wirkt zwei Dinge Richtung die Welt, die Leute, die Jesus nicht kennen. Einmal bringt Glauben, dass Gott Jesus gesandt hat und es bewirkt Wissen, dass Gott die Welt liebt. Und das ist denn die Schlüssel für das, was Gott tun will durch uns. Er möchte nicht mehr tun, als einfach uns vereinen in so einer wunderbaren Art und Weise, dass diese Liebe so spürbar ist, dass wenn Leute uns sehen, die sagen, Mensch, da ist was Besonderes hier. Ich glaube, dass Gott Jesus gesandt hat. Und Mensch, jetzt weiß ich, dass Gott mich auch liebt. Das ist, was er will. Und das ist, was dieses Gebet ist. Und das ist, was er tun will. Und wie ich gesagt, die Schlüssel hier ist Liebe. Liebe ist die Schlüssel. Es ist diese erste Geistesgabe. Und ich möchte ein Beispiel, wie das praktisch sein kann, ein Beispiel, der zeigt, wie Uneinheit in eine Gemeinde kommen kann und ein Beispiel, der zeigt, wie wichtig Liebe ist und wie das praktisch aussehen kann. Und dieses Beispiel kommt aus dem Brief an die Korinther, die erste Korintherbrief. Und die erste Korintherbrief, wir erkennen, dass wir eine Gemeinde haben, die uneins war in vielen Hinsichten. Und Paulus sagt sogar in Kapitel 11, erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt. Und zum Teil glaube ich das sogar. Die waren eine gespaltete Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte viele Fragen. Und die haben den Paulus einen Brief geschrieben oder jemanden geschickt und hatten dann viele Fragen Paulus gegeben. Und Paulus schreibt dann Antworten in 1. Korinther von diesen Fragen. Und es ist ein bisschen schwierig, weil wir haben nur ein Teil dieser Austausch, wir haben nur Paulus' Antwort und nicht die Fragen, deswegen ist es nicht immer klar, was die Fragen sind. Es ist, als ob man jemand telefoniert und man sitzt neben dieser Person und man hört nur, was er sagt. Ja, aha, oh, das ist richtig schade. Oh, ich hoffe, dass es dir besser geht, aber du weißt nicht, was die andere Person sagt. Das heißt, du hast diese Information nicht. Es gab ein Streitthema in dieser Gemeinde und es hat die Gemeinde gespaltet. Und dieses Streitthema war, ob man Götzenfleisch essen darf oder nicht. Und das ist in 1. Korinther 8, kann man darüber lesen. Und Paulus widmet sehr viel Zeit mit diesem Thema. Und in 1. Korinther 8, Vers 1, wir lesen nun, zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht unerheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Ich möchte euch den Hintergrund von dieser Bibelstelle geben, dass ihr das versteht. Damals war Fleisch teuer. Nicht wie heute, das war für die armen Leute, konnte man nie Fleisch essen. Und alles Fleisch oder die meiste Fleisch, was dort zu essen war, wurde erstmal vor einer Götze geopfert. Das heißt, du musst dich das vorstellen, du gehst zum Marktkauf und du willst denn dort Fleisch kaufen. Und du kommst in die Fleischtheke und hinter die Fleischtheke ist ein Tempel. Und vor diesem Tempel werden erstmal die Schweine und die Kühe und die Schafe und die Hühner erstmal geschlachtet. Und es werden erstmal die Götzen dort geweiht und dann der Priester nimmt ein Teil weg und dann gibt es was übrig. Und das wird dann schön verpackt in Cellophane und dann in die Theke bei Marktkauf dir gegeben. Und da kannst du das dann kaufen. Das war zu Zeus geopfert und das war der Aphrodite geopfert und so weiter und so fort. So war das. In Korinth gab es mehr als circa 20 Tempeln für diese Götzen dort in diesem Zentrum. Und 150 Meter von diesem Tempel entfernt war der Markt. Und das ist, wo das Fleisch verkauft wird, was übrig war. Da gibt es keine Kühlschränke, das heißt, was geopfert wird, muss schnell unter das Volk gebracht werden, was übrig war, und dann wird verkauft. Aber das war auch nicht unbedingt billig. Aber dann gab es große Festtage, wo sehr viel Fleisch geopfert wurde. Und Leute wurden eingeladen in die Tempel und die Tempels hatten so Bänke und Sitzplätze und man kam da rein und man hat dann diese Festmahl mit dem Götzen gefeiert und das Fleisch gegessen. Und dann, was übrig war, wurde dann nochmal auf den Markt gebracht und weil es viel Fleisch war, war es etwas günstiger. Und dann konnten die noch nicht so Reichen trotzdem Fleisch denn kaufen, weil es günstig war. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Und dann die Christen sagen, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Und da waren unterschiedliche Christenschichten in dieser Gemeinde. Erstmal, es gab die Juden, dann gab es die Griechen. Die Juden, das war tabu. Das war überhaupt nicht vertretbar. Und die Juden hat sogar Rechte, eine besondere Markt zu haben, wo die besondere deren Fleisch verkaufen könnte, ohne dass alles koscher lief und dass niemand denn mit diesem Götzenfleisch in Bewegung kam. Aber dann gab es in die Gemeinde die Griechen und die Griechen, die waren gewohnt, dieses Fleisch zu essen. Und unter dieses Volk gab es Reiche und arme Leute und die armen Leute konnten das überhaupt nicht leisten, aber die Reichen, die haben dann dieses Fleisch gekauft und gegessen. Und die Reichen wurden auch eingeladen zu den Festtagen, weil das ist, wo man dieses Netzwerk verknüpft hat, wo man die Beziehung hat, wo man die Geschäfte machen könnte und die waren dann immer dabei, um mit deren Geschäftskollegen ein Geschäftsessen zu machen im Tempel von Poseidon oder was weiß ich. Und dann kam die Frage, ist das gut oder ist das nicht gut? Die Gemeinde war gespaltet. Die Juden haben gesagt, das ist ganz schlimm. Und die saßen da und haben die Finger auf die, die das gemacht haben. Die essen Götzenfleisch. Und dann kamen die anderen, die saßen auf dieser Seite und sagten, die wissen überhaupt nicht Bescheid. Wir wissen Bescheid, es gibt keinen Götzen. Es gibt nur einen Gott. Das, was ihr sagt in eurer Bibel, es gibt nur einen Gott. Warum macht ihr so einen Aufstand? Wo ist das Problem? Und die Gemeinde war gespaltet. Und ich möchte sagen, dass heute sind Gemeinden genauso gespaltet über genau solche Themen. Nicht über Götzenfleisch, aber vielleicht, du bist nicht geimpft. Impfung ist schlecht. Das ist genau das Problem. Die Gemeinden in Deutschland sind gespaltet über solche Themen. Und unser Herz, das ist wichtig zu sagen, unser Herz ist, dass wir nicht gespaltet werden, sondern dass wir vereint werden. Weil Gott will was Größeres machen, als ob wir Götzenfleisch essen oder nicht. Gott will was Größeres machen. Er will die Welt retten. Er will seine Ehre bekommen, was er verdient hat. Er will den Lobpreis bekommen, was er verdient hat. Er will ein Volk schaffen von jeder Stamme, von jeder Volk, von jeder Sprache. Und da werden große, große Unterschiede geben zwischen uns. In dieser Gemeinde, vor einigen Jahren, haben wir gezählt über 40 Nationen, die hier gesammelt sind. Was für ein Reichtum, aber was für eine Herausforderung, dass ich mit meinen Geschwistern klarkomme, die anders denken, die anders feiern, die anders essen, die anders sprechen. Aber Gott möchte uns zusammenbinden, weil er hat was vor. Und diese was vor hat Einheit durch Unterschiedlichkeit, Einheit durch Buntheit, Einheit durch Verschiedenheit. Guck in die Natur. Dort ist eine Einheit, die man nur staunt, wie alles zusammenfunktioniert. Und wenn man eine Sache rausnimmt, das Ganze fällt zusammen. So ein wunderschönes Werk, aber alles anders. Alles kreativ anders. Und das ist, was Gott vorhat mit uns. Und deswegen sagt Paulus zu den Korinther im Vers 13 von Kapitel 8, lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Lieber verzichte ich auf meine Rechte, dass es meinen Geschwistern gut geht und dass die gedeihen in das, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das ist, was Gott in unsere Mitte stellen will. Das ist, was er erreichen will. Er möchte, dass wir zu dieser Einmütigkeit kommen. Er möchte, dass wir zu dieser Art von Zusammenhalt kommen, dass er das tun kann, was er will. Neulich habe ich ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ob es ein Eindruck war oder ein Bild, aber es war so real in mein Herzen. Es war wie eine Sache, was ich in mein Herzen verstanden habe, aber es war keine Worte oder Bilder zu beschreiben. Und wir CZB waren im Himmel zusammen. Und wir waren alle da zusammen und wir haben gejubelt und wir haben uns so diese High Five gegeben und wir haben gefreut. Wir waren als Team, versteht ihr? Wir waren als Mannschaft zusammen und wir haben gesagt, wir haben das gemacht. Wir haben das getan, was Gott wollte. Wir haben das geschafft. Es ist wie die Fußballer, wie die feiern, wenn sie den Fußballspiel gewinnen. Dann High Five, wir haben das gemacht, super, super gespielt. Und wir haben einander gratuliert für die Einsatz, die wir auf Himmel gemacht haben, auf Erde gemacht haben, und dass wir das im Himmel feiern dürften. Aber ich war nicht allein, versteht ihr? Ich war mit euch zusammen. Wir waren alle da. Auch die Deutsch nicht als Muttersprache haben, als die nicht geimpft waren, die waren auch da. Versteht ihr? Als die Grünen wählen, waren da, aber auch die Leute, die AfD gewählt haben, die waren auch da, versteht ihr? Wir waren zusammen. Als Team, als Gemeinschaft. Es war nicht eine, oh, du bist gekommen und dann später. Nein, wir waren gemeinsam. Und das ist das Evangelium. Es ist eine gemeinsame Evangelium. Unsere westliche Denkweise ist sehr individuell. Und du musst gerettet werden. Du musst zu Jesus finden. Das ist richtig. Aber Gott denkt in Gemeinschaften, er denkt in Familien, er denkt in Länder und Städte, er denkt in Volksgruppen und er denkt in Gemeinden und er denkt an CZB und er bringt uns als Team durch, dass wir im Himmel waren. Kommst du mit? Kommst du mit mir? Ich möchte das erreichen. Ich möchte mit euch im Himmel feiern. Und wir gucken zurück und sagen, ja, wir haben diese Corona-Zeugs richtig gemeistert. Wir sind durchgegangen. Und Gott hat uns weitergeführt. Ja, wir haben den Segen, den Gott uns gegeben hat, weitergegeben. Halleluja. Lass uns das zusammen machen und nicht getrennt. Lass uns das zusammen machen und nicht getrennt. Die Sachen, die uns trennen, unsere kulturellen Unterschiede, unser Denken an bestimmte Theorien, bestimmte Dogmas, politische Ansichten, alle diese Dinge, das ist ein Teil von unserem Leben, aber das ist nicht unser Kern. Das ist nicht unser Kern. Lass uns gemeinsam gehen. Normalerweise wird mein Predigt jetzt zu Ende, aber ich habe noch einen Punkt, was ich mit euch besprechen will. Ich sage das so, ich habe noch was. Wir sind so dankbar für was gerade jetzt in unserer Gemeinde passiert. Wir hatten den Eindruck, so im Frühling oder Spätfrühling, diesen Eindruck, dass Gott möchte uns sammeln und die Gemeinde soll wieder zusammenkommen und Sachen sollen wieder aufblühen. Und das ist so schön zu sehen. Ich freue mich, wir freuen uns sehr, dass zum Beispiel die Männerleute unterwegs sind, Frauen haben was geplant, dass das Gebetsteams wieder hier sind, dass dieser Jüngerschaftskurs gestartet ist. Und besonders sind wir so dankbar für das, was unter unsere Kinder jetzt gestartet ist, dass die Jungschar sich wieder treffen am Freitag, dass Samstag die Rangers unterwegs sind, dass Sonntag hier Teens stattfindet und andere Gruppen. Das ist so kostbar und wunderbar. Und ich habe ich hätte ein Bibelvers, was ich neulich gelesen habe. Ich habe es auch an unsere Kindermitarbeiter geschickt. Vom Psalm 144 steht, unsere Söhne sollen in ihrer Jugend wie wohlgenährte Pflanzen gedeihen. Unsere Töchter sollen schön sein wie die Säulen, die zur Verschönerung von Palasten geschaffen wurden. Und das ist, was unsere Kinderdienstmitarbeiter leisten. Das ist, was die Ranger, alle die im Rangerdienst sind, die leisten das. Die machen diese Kinder zu schönen Werkzeug Gottes. Die machen diese Kinder zu was Besonderes. Pflanzen, die gedeihen. Irgendwas, was schön ist in Gottes Reich. Und das sind wir so dankbar. Aber wir sind auch traurig. Wir sind traurig, weil es gibt Familien, die wollen im Gottesdienst kommen und die gehen auf unsere Webseite und die merken, ausgebucht. Heute habe ich geguckt, heute Morgen gab es 2 Plätze nur frei. Und das darf nicht weiter so sein. Das darf nicht weiter so sein. Wir brauchen eine Möglichkeit, wo alle, die kommen wollen, kommen können. Ich meine, wir sind dankbar für unsere Technik und diese Livestreams und dass Leute von ferne, aber wie Till heute gesagt hat, live in Farbe ist viel besser, ist viel besser. Und besonders für unsere Kinder ist es wichtig, diese Gemeinschaft, die Freundschaften zu schmieden. So, wie machen wir das? Es gibt zwei Optionen. Wir haben, meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass am 29. Oktober NRW diese Regeln viel weicher macht, dass wir viel mehr tun können. Aber wenn das nicht der Fall ist, haben wir zwei Optionen. Wir können alle kommen, ohne Abstand, ohne vorher anzumelden, aber wir müssen dann die ganze Zeit eine Maske tragen. Alle. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt eine andere Möglichkeit. Wenn die Leute, die nicht getestet sind, bereit wären, eine FFP2-Maske zu tragen, die ganze Zeit, denn wir können alle kommen, wir können alle sitzen, wo wir wollen, wir können auch alle gemeinsam feiern. Bei beiden Optionen aber, es gibt ein Problem. Und dieses Problem ist, dass beim Kaffeetrinken können die Nicht-Getesteten dabei sein. Und das denn ist eine Ausgrenzung. Und wir haben, und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viel Mal wir über diese Themen gesprochen haben, mit vielen Leuten geredet. Und es ist, ich wünsche mir, dass wir mehr Zeit auf andere Sachen verbringen könnten als mit diesen Themen. Aber diese Thema ist wichtig. Wir haben versucht, die ganze Pandemiezeit, wir haben versucht, uns durch diese Zeit zu führen in einer Art und Weise, wo wir Risiken minimieren. Ich bin so dankbar, wir sind so dankbar, dass niemand ernsthaft krank wurde und niemand ist gestorben an Corona. Das ist wirklich Gottes Gnade für uns als Gemeinde. Aber wir suchen, wir ringen und wir wissen, wenn wir Option 1 nehmen, da gibt es Leute, die sagen, das ist mir zu riskant, ich komme nicht in die Gemeinde. Und wenn wir Option 2 nehmen, wir wissen, es sind Leute, die sagen, nein, ich kann das nicht. Ich kann eine FFP2-Maske eineinhalb Stunden tragen. Das geht nicht. Und am Freitag ist eine andere Option uns eröffnet worden, Option 3. Und das ist so eine schöne Option. Und das ist, wo wir einfach zur Normalität gehen können, wo wir eng zusammen Kaffee trinken können alle, wo wir keine Maske tragen müssen, wo wir uns einfach freuen können, dabei zu sein. Und einfach hier kommen, wie in alten Zeiten, und Gott und seine Gegenwart genießen. Und das ist eine Option, aber der braucht, dass wir für die Ungetestete einen Test vor Ort machen. Dieser Test soll hier gemacht werden, weil der Test muss ganz frisch sein. Es darf nicht mehr als 6 Stunden alt sein. So, wir machen Testung hier vor Ort. Das ist ein Selbsttest. Das heißt, du testest dich selbst, aber unter Aufsicht, dass jemand, der geschult ist, zeigt, wie das geht. Und dann brauchen wir keine Masken, wir müssen auch keine Maske tragen beim Singen, wir können alle Kaffee trinken, wir können gemeinsam essen, wir können einfach gemeinsam zusammen sein. Und das wollen wir, aber wir brauchen was. Und zwar, wir brauchen ein Team von Menschen. Wer ist berufen, diese Kurs zu machen? Das ist ein Online-Kurs mit der Johanniter, kostet 10 Euro, was die Gemeinde bezahlen wird. Und mit diesem Zertifikat zur Gesundheit gehen und eine Registrierung machen und dann hier um 10 Uhr zu sein, um diese Tests zu beaufsichtigen. Und wir denken an ein Team von 8. Wir brauchen vielleicht 8 Leute oder 10 Leute, so dass du bist einmal im Monat dran, du mit deinem Partner, und zusammen wird diese Test beaufsichtigt. Wenn wir diese Leute finden, dann werden wir Option 3 umsetzen. Wenn wir diese Leute nicht finden, dann müssen wir auf Option 2 wahrscheinlich gehen. Das ist unsere lange, lange Überlegung. Aber wir wünschen uns, wir sehen uns nach Option 3, dass wir das wirklich gemeinsam feiern dürfen, dass niemand ausgegrenzt ist vom Gemeinschaft. Das ist uns sehr, sehr wichtig. So, wie geht es weiter? Melde dich, wenn das für dich was wäre. Wenn du denn ein bisschen, vielleicht willst du jetzt später Arzt werden oder Krankenpfleger. Das ist jetzt richtig die Möglichkeit. Erstmal ein Einstieg für dich. Junge Leute können das auch machen. Komm, wer ist bereit, ein Sonntag im Monat hier um 10 Uhr zu sein, einfach diese Sachen zu machen? Ich sehe Hände, super. Komm und melde bei mir oder bei Axel oder bei Manuel oder bei Thomas, obwohl er auf Mallorca ist, kannst du später bei ihm melden. Lass uns einfach diese Namen sammeln. Wir organisieren das und dann setzen wir das um. Ich möchte euch ein Bibelvers geben als mein letztes Anliegen, um in diese Predigt abzuschließen. Das ist vom Psalm 145. Alle deine Geschöpfe werden dir danken, Herr, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie werden von der Herrlichkeit deines Königreichs sprechen. Sie werden von deiner Macht erzählen. Sie werden deine mächtigen Taten und die Größe und Herrlichkeit deines Reiches verkünden. Ich möchte, dass wir diese ganze Corona-Zeugs hinter uns lassen. Ich möchte nicht mehr von Corona sprechen. Ich möchte von Gottes großen Taten sprechen. Ich möchte von seiner Herrlichkeit reden. Ich möchte das verkünden. Ich möchte das weitergeben. Ich möchte, wenn ich mit euch unterwegs bin und wir sprechen, ich möchte euch über die Herrlichkeit Gottes erzählen. Ich möchte hören von dir. Was hast du erlebt von Gott? Was siehst du in seiner Herrlichkeit? Das ist, was wir so tun sollen. Das ist, was wir tun werden. Das ist, wo es hingeht. Lass uns gemeinsam diese Bibelverse im Auge halten. Über was beschäftigen wir uns? Lass uns über Gottes Herrlichkeit beschäftigen, über sein Königreich beschäftigen, über die großen Dinge, die er vorhat und die Dinge, die er tun wird. Ich möchte jetzt alle Leiter, wenn du hier bist und du bist eingeladen zu unserer LT, der Leitertreffen, bitte aufstehen, wir werden für euch jetzt beten. Wenn du zum Leitertreffen eingeladen bist, auch wenn du nicht kommst, aber du bist eingeladen, bitte steh auf, wir möchten für euch beten. Ihr seid diejenigen, die uns durch diese ganze Pandemie geführt haben, geholfen haben. Ihr seid diejenigen, die die Gemeinde wieder geöffnet haben. Ihr habt wieder Dienste aufgenommen, die zu waren, die nicht mehr möglich waren, habt ihr den wieder aufgemacht. Und wir sind so dankbar für euch und wir möchten euch jetzt segnen. Ich weiß, wir werden auch die ganze Kinderdienstmitarbeiter, die alle da sind, wir werden die auch segnen. Aber wenn du zum Leitertreffen eingeladen bist, steh auf und hol dir einen Segen jetzt. Okay, lass uns für diese Leute beten. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für unsere Leiter, Herr. Was für eine Privileg, was für ein Schatz, die sind hier, was für ein Geschenk Gottes, die sind hier in unserer Gemeinde. Und wir segnen sie jetzt. Es ist ein Privileg, Herr, dir nachzufolgen und dir zu dienen. Und wir bitten für sie, Herr, wir bitten erstmal, dass die mit deiner Freude jetzt erfüllt sind. Wir bitten zweitens, Herr, dass du die stärkst, Herr, im Dienst, Vater. Wir bitten drittens, dass du deren Teams stärkst, Herr. Wir beten für Mitarbeiter, die dieser Leiter folgen und die Dienste errichten, Herr. Und Herr, wir beten auch für sie, dass die Kraft empfangen von dir, deine Gnade, schenke Kraft, Herr, für den Dienst in Jesu Name. Herr, segne euch. Danke für euren Dienst.